Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Straßen von Hannover. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort.
Willkommen zur zweiten Sonderfolge oder Folge 12 bei Mord vor Ort. Nachdem wir in der letzten Folge über die Fehler und das Scheitern der Polizei damals gesprochen haben, richten wir jetzt unseren Blick auf das Heute.
Genau. Wir wagen ein kleines Gedankenexperiment. Was wäre, wenn Hamann nicht vor 100 Jahren, sondern heute gelebt und gemordet hätte? Dazu sprechen wir mit Gwendoline von der Osten. Sie ist Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Hannover.
Und wir begeben uns mit Christian Grünig, dem Leiter des Polizeigewahrsams, in die Zelle, in der auch Hamann eingesessen hat.
Sollte dies die erste Folge sein, die ihr hört, werdet ihr viele Andeutungen und den Kontext nicht verstehen. Fangt also am besten bei Folge 1 der Staffel an, denn wir haben uns von Folge zu Folge immer tiefer in diesen Fall eingegraben.
Und Triggerwarnungen, wie immer, in den Shownotes.
Das ist irgendwie ein ganz, ganz komisches Gefühl, hier zu stehen, vor dieser massiven Tür.
Es ist auch verrückt, dass es immer noch dieselbe Tür ist wie vor 100 Jahren. Also wir sehen exakt das, was auch Hamann nach seiner Verhaftung gesehen hat.
Kurz zur Einordnung, wir sind im Polizeigewahrsam in der Waterloostraße und stehen jetzt vor der Zelle Nummer 1. Hier landete Hamann nach seiner Verhaftung und jetzt stehen wir genau vor dieser Tür. Kerstin, willst du mal beschreiben, was du siehst?
Eine massive dunkle Holztür mit einem dicken Metallriegel und ein Guckloch, ebenfalls aus Metall. Also wenn diese schwere Tür ins Schloss fällt und dann der Riegel vorgeschoben wird, ich glaube, das macht Eindruck.
Es ist schon krass. Also allein der Trakt mit den vielen Türen, der Geruch hier und dann gehst du in einen Raum und der einzige Ausweg, sage ich jetzt mal, ist diese Tür, die schon 100 Jahre und einen Weltkrieg überstanden hat. Also schon damals eindrucksvoll, aber heute mindestens genauso.
Auf der Tür steht übrigens 12,77 cm, was für Kubikmeter steht, also das Volumen der Zelle.
Und 12,77 Kubikmeter ist nicht viel. Sagen wir mal, ein Raum ist 3 Meter hoch, ja? Dann ist die Fläche quasi 2 mal 2 Meter. Also das kann man sich ja zu Hause nachbauen mit 2 Zollstöcken.
Es gab damals nämlich noch keine einheitliche Größenvorgabe für die Zelle. Bevor wir jetzt reingehen, wollen wir aber mit unserem ersten Gast darüber sprechen, ob oder besser wie schnell Hamann heute hier gelandet wäre. Also was wäre denn heute anders gelaufen als vor 100 Jahren?
Aber durchs Guckloch darf man doch schon mal linsen. Und ihr übrigens auch. Alle Bilder bei mordvorort-podcast auf Instagram.
Gwendoline von der Osten sitzt uns jetzt gegenüber. Sie sind Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Hannover und wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
Ja, danke schön für die Einladung.
Wie sehen Sie den Fall Hamann heute, 100 Jahre später, aus der Perspektive moderner Polizeiarbeit? Was hätte denn die heutige Polizei konkret anders gemacht?
Die Polizei hätte alles anders gemacht als zu der damaligen Zeit. Und ich glaube, das Ganze muss unbedingt in einem historischen Kontext eingeordnet werden. Welche Polizei hatten wir damals? Welche Rolle hatte die Polizei im Staat damals? Wie waren die historischen gesamten Bedingungen? Und die waren vollständig anders. Die gesamte Polizeiarbeit hat sich seitdem grundlegend verändert.
Übrigens, wie anders die Polizei früher aufgestellt war und wie sie gearbeitet hat, haben wir in unserer ersten Sonderfolge mit Dr. Dirk Götting diskutiert. Hört doch gerne mal rein. Frau von der Osten, gerade in der Zeit der Weimarer Republik gab es viele Vermisstenfälle. Auch viele Opfer Hamanns wurden vermisst gemeldet, aber nicht wirklich verfolgt. Wie ist das denn heute?
Natürlich, gerade wenn es sich um minderjährige Vermisste handelt, ist das immer ein Alarmsignal für polizeiliche Arbeit. Wir haben einerseits sehr viele Vermisstenfälle, ja, die gemeldet werden. Häufig handelt es sich einfach um Menschen, die mal so verschwinden, aus ihrem sozialen Umfeld auch da weggehen. Und da muss man ja nicht immer regelmäßig schon eine besondere Gefährdung annehmen. Anders ist das zum Beispiel bei sehr alten Menschen, bei Menschen mit Behinderungen oder bei kranken Menschen. Aber gerade bei Minderjährigen schrillen da bei uns natürlich die Alarmglocken. Und auch die unterschiedlichen Fälle, die aufbereitet wurden, haben uns da veranlasst, gerade mit Minderjährigen ganz anders umzugehen. Also ich würde sagen, grundsätzlich der Umgang mit vermissten Personen hat sich professionalisiert in der polizeilichen Arbeit. Wir haben also da Vorgangsbearbeitungssysteme, ja. Wir speichern dann, erheben Daten, gleichen die ab, ja, mit anderen, auch bundesweit. Gerade eben aufgrund der hohen Mobilität. Wir haben aber auch andere Möglichkeiten, nochmal festzustellen, um welche Person es sich handelt, wo sie sein könnte.
Wenn wir den Fall Hamann in die heutige Zeit bringen, müssen wir auch über die Momente sprechen, in denen andere im gesamten Verlauf immer wieder Hinweise an die Polizei herangetragen haben. Also ich erinnere mich an den Zigarrenverkäufer Klobis oder auch an die beiden Frauen Dörchen und Elli. Wie würde das heute ablaufen?
Also wenn wir Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, nehmen wir die ernst und sind da auch ganz anders zugewandt. Also die Vertrauensarbeit, die wir als Polizei in die Bevölkerung hinein leisten, führt ja dazu, dass wir deutlich bessere Aufklärungsergebnisse von Straftaten, aber auch von solchen Fällen haben. Es gab beim Fall Hamann schon verschiedene Hinweise aus der Bevölkerung, die überhaupt nicht ernst genommen worden sind. Und da gilt es eben auch, völlig unabhängig davon, wo die Hinweise herkommen, also ob es Menschen sind, sage ich mal, aus einer obdachlosen Szene, ja. Also wir schichten da nicht ab, welcher Mensch uns einen Hinweis gibt, sondern bearbeiten die natürlich nachhaltig.
Und darüber hinaus, was gibt es denn noch, was heute anders gelaufen wäre, um Hamann früher zu stoppen?
Darüber hinaus haben wir eben auch ein sehr umfangreiches Analysesystem. Das heißt, wir können bei der Person Hamann ja feststellen, dass es auch ein Kleinkrimineller war, der aber auch in seiner Lebensgeschichte auch Sexualdelikte schon begangen hatte. Und natürlich werden dann auch Personen ganz anders eingeordnet. Und da wird eben nicht nach dem Äußeren beurteilt, ob ein Mensch jetzt seriös wirkt, ein gutes Auftreten hat und vielleicht sogar mit der Polizei ganz gut zusammenarbeitet, sondern wir machen das professionell und sachlich und schauen uns eben die Person so an in der Vorgeschichte, die Person auch hat. Und gerade die Kriminalitätsbelastung bei ihm, aber eben auch die Sexualdelikte, die ja auch schon vorlagen, hätten uns doch auch darauf hingewiesen, dass es sich hier um einen Täter handeln könnte. Außerdem haben wir natürlich sehr fortentwickelt, Spurensuche, Sicherung, ja, das ganze Thema der DNA-Analyse hat sich ja seitdem sehr weiterentwickelt, so dass auch, wenn es da Hausdurchsuchungen gibt, wenn es jetzt Suche gibt von Vermissten, da ganz andere Spuren zutage getreten wären. Wir hätten natürlich auch mit der Öffentlichkeit ganz anders zusammengearbeitet. Also ein solcher Fall in der Schwere und in der umfangreichen Serie, die könnten bei uns, und das möchte ich jetzt wirklich so sagen, so nicht mehr bearbeitet werden. Wir haben ja auch in der Polizei Niedersachsen verschiedene leider Serien auch gehabt, gerade wenn es um vermisste Kinder und getötete Kinder ging. Und was uns, glaube ich, auch auszeichnet, ist, dass wir immer auch analysieren und schauen, auch im Nachgang, was hätte man an welcher Stelle noch tun können. Also uns da auch stetig fortentwickeln.
Lassen Sie uns zu einem Punkt noch einmal tiefer einsteigen. Die Beziehung Hamann zur Polizei. Sie sagen gerade, dass bei Ermittlungen heutzutage objektiver ermittelt wird und Hamann sich mit dem Bier an der Eisbeinecke nicht mehr schützen könnte. Nun hat er ja auch behauptet, Spitzel für die Polizei zu sein. Ob oder wie das geduldet war, lassen wir jetzt mal vom Tisch. Aber gibt es heute in der Polizeiarbeit noch klassische Spitzel?
Ja, also kann man schon so sagen. Es gibt ja die sogenannten Vertrauenspersonen. Allerdings ist es nicht so, dass es so wie damals einzelne Menschen gab, die einfach mal was durchgesteckt haben oder so, sondern das ist bei uns mit einer sehr umfangreichen Erlasslage, sehr engen Vorschriften begleitet. Es gibt dann also extra Personen, die auch dafür ausgebildet, fortgebildet sind, den Umgang mit Vertrauenspersonen dann auch auszuüben, weil es natürlich bei Vertrauenspersonen auch immer darum geht, dass wir die Menschen auch schützen müssen, ja, also die uns dann sozusagen Informationen geben. Im Übrigen sind Menschen, die der Polizei etwas erzählen, natürlich Zeugen im Strafverfahren.
Damals ist die Polizei bei der Aufklärung innovative Wege gegangen und hat ja zum Beispiel auch Kinowerbung geschaltet und ja insgesamt die Massenmedien genutzt. Die waren brandneu damals. Welche Rolle spielt die Medienarbeit der Polizei heute bei der Aufklärung und Kommunikation solcher Fälle?
Es geht natürlich immer darum, dass wir Ermittlungserfolg haben wollen und dass wir dann auch in die Öffentlichkeit gehen, um Fahndungsmaßnahmen durchzuführen. Auch das ist immer justiziell begleitet. Also wir können das nicht in jedem Fall tun, weil natürlich auch der Persönlichkeitsschutz da eine Rolle spielt. Und deshalb muss das von der Justiz dann auch angeordnet werden, wenn wir eine Öffentlichkeitsfahndung schalten. Das ist aber natürlich insbesondere, wenn es um vermisste Kinder geht, sehr niedrigschwellig auch. Da erinnern wir uns ja auch an Fälle in Niedersachsen, in Hannover, wenn ein Kind vermisst wird, was dann alles in Gang gesetzt wird und dass natürlich da auch die Öffentlichkeitsfahndung eine besondere Rolle spielt. Wir versuchen, alle Medien auch zu nutzen für uns, also nicht nur die Printmedien und Funk und Fernsehen, sondern eben auch in den sozialen Medien da uns zu präsentieren und haben da auch eine sehr hohe Anzahl an Followern, die uns da auch Hinweise geben können.
Welche Herausforderungen bestehen heute in der Balance zwischen Täterschutz und öffentlichem Interesse?
Ja, also das Wort Täterschutz, das gefällt mir eigentlich nicht so gut, weil wir müssen dabei natürlich berücksichtigen, dass es natürlich eine Unschuldsvermutung gibt und dass gerade Beschuldigte, die bei uns sich im Gewahrsam befinden zum Beispiel, also dass wir natürlich auch eine besondere Sorgfalt anwenden müssen, weil die Personen sind ja irgendwie auch in unserer Obhut, das darf man nicht vergessen, und werden dann auch justiziell entsprechend verurteilt, wenn es denn nachgewiesen ist. Und es ist die Frage, ob man sozusagen zusätzlich bestrafen sollte, indem man Menschen dann auch in der Öffentlichkeit präsentiert. Weil die Strafe soll sich eigentlich ja darauf reduzieren, was in unserem Strafgesetzbuch oder was justiziell dann vorgesehen wird. Sodass wir da sehr sorgfältig damit umgehen. Also welche Daten geben wir preis? Was ist erforderlich, damit wir auch einen Ermittlungserfolg haben können? Es geht also niemals darum, Menschen an den Pranger zu stellen, irgendwelche Sensationslust zu befriedigen, ja, oder insgesamt mediales Interesse in die Richtung zu wecken, dass es hier nur um Sensationslust oder um Faszination eines Verbrechens geht. Das ist überhaupt nicht unsere Zielrichtung dabei.
Wie geht man um mit diesem neuen Täterkult? Hamann ist immer noch präsent, er ist sogar auf Adventskalendern. Aber es gibt auch aktuelle Fälle, wie kürzlich Luigi Mangione, der den CEO der United Healthcare auf offener Straße getötet hat und nun im Internet für seine Tat gefeiert wird.
Also das hohe Interesse für diesen True Crime, so will ich es mal nennen, hat eben genau was mit dieser Faszination zu tun, die eben solche schweren Verbrechen einfach eine gewisse, die üben eine gewisse Anziehungskraft auf Menschen aus. Das große Risiko ist dabei, dass es zu einer Romantisierung kommt, ja. Also dass es dann Storytelling ist, was dann die Faszination dieses Täters und diese Ausnahmestraftaten dann nochmal ganz andere in Blickpunkt rückt. Und ich glaube, dass dabei sehr häufig völlig vergessen wird, wie es eigentlich den Opfern geht und auch wie es den Angehörigen geht von Opfern. Und das sehr schmerzlich sein kann und sehr, sehr tief verletzen kann. Und das stört mich schon, wie in Teilen medial dann mit solchen Sensationen umgegangen wird. Es kommt dann auch häufig zu so einer, sage ich mal, Unsichtbarkeit der Opfer oder auch sogar zu einer Täter-Opfer-Umkehr. Ja, also warum begeben sich denn jetzt die homosexuellen Jungs zu diesen Menschen, ja, die unsichtbar werden und wo sozusagen insgesamt dann auch ein Urteil gefällt wird, vielleicht über ein Opferverhalten. Ich finde jetzt gerade aktuell könnte man das Beispiel von der Frau Pellicot einmal zeigen, wo eben nicht die Faszination dieses Täters im Mittelpunkt steht, sondern wirklich das Leid des Opfers und mit ihrer Einwilligung natürlich da auch umfangreich berichtet wird. Also ich glaube, da ist immer zu berücksichtigen, was macht es mit den Angehörigen, wie geht es den Opfern damit, und die müssen damit einbezogen werden, ja, wenn berichtet wird. Das ist so mein Anspruch.
Vielleicht eine kurze Einordnung zum Fall Gisèle Pellicot, für die, die gerade nicht wissen, worum es geht. Sie wurde zwischen 2011 und 2020 regelmäßig von ihrem Ehemann betäubt und dann von ihm und mindestens 50 weiteren Männern vergewaltigt. Raus kam es dann nur, weil ihr Ehemann wegen anderer Delikte festgenommen wurde und bei einer Durchsuchung sehr viele Videos der Taten entdeckt wurden. Er hat nämlich auch alles mitgefilmt. Gisèle Pellicot ist sehr offen und selbstbewusst damit umgegangen, anders als man es sonst früher von Sexualverbrechen kannte und kennt. So sagte sie auch, die Scham muss die Seite wechseln. Also nicht sie müsse sich schämen, sondern die Täter. Sie gilt inzwischen als Vorbild und auch als Symbolfigur für den Kampf gegen sexuelle Gewalt. Nicht zuletzt, weil der Fall auch aufgrund der Schwere und eben durch ihren Umgang damit international die Medien beherrschte. Ich finde Gisèle Pelicot wahnsinnig inspirierend und ich hoffe, sie macht vielen Opfern Mut, sich auch aktiv zu wehren, Straftaten zur Anzeige zu bringen. Okay, das zu dem Thema, wie es auch gehen kann.
Frau von der Osten, Hand aufs Herz. Auch wir als True Crime Podcast sind natürlich Teil eines Entertainment-Systems, das zu oft den Täter als alleinigen Protagonisten in den Fokus rückt. Was ist denn Ihre Haltung zu True-Crime-Formaten?
Ich sehe das sehr kritisch. Mir ist es wichtig, dass wenn wir zum Beispiel sowas wie Aktenzeichen XY, könnte man ja auch sagen, ich glaube, es ist das älteste Fernsehformat zu der Thematik, hat auch immer eine ganze Menge Zuschauende. Da geht es ja wirklich um die Aufklärung einer Straftat. Aber dieses Nacherzählen, Storytelling zu diesen fürchterlichen Straftaten hat manchmal, wie gesagt, leider auch einen romantisierenden Touch und das gefällt mir dann nicht. Aber es wird immer so bleiben. Es wird immer so bleiben, dass Menschen das spannend anziehen, faszinierend finden und deshalb muss die Rolle der Polizei dabei immer sein, eine gewisse Sachlichkeit und auch den Opferschutz wirklich in den Mittelpunkt zu rücken in dem Bereich.
Kerstin, harter Cut. Hättest du dir in der ersten Folge unseres Podcasts vorstellen können, dass wir tatsächlich einmal hier stehen würden?
Nein, auf gar keinen Fall. Wir stehen jetzt tatsächlich in der Hamann-Zelle.
Was denkst du?
Also wir waren ja schon in der nachgebauten Zelle im Polizeimuseum, aber das hier ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Richtig beklemmt. Wir hatten ja schon erwähnt, dass die Zelle wirklich sehr, sehr klein ist, schon für eine Person allein, aber jetzt stehen wir ja sogar zu dritt hier drin.
Dass die Zelle so klein und beengt ist, ist heute so auch nicht mehr Standard. Aber das kann uns Christian Grünig besser erklären. Herr Grünig, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern die Zelle einmal aus heutiger Sicht beschreiben?
Also die Hamann-Zelle ist die Zelle 1 bei uns im Polizeigewahrsam und die hat sich tatsächlich von der Größe in den letzten 120 Jahren nicht verändert. Das Interieur ist sicherlich anders, aber im Groben und Ganzen ist es nach wie vor ein Raum, der ca. 3,5 Meter lang ist, 1,50 Meter breit circa und eine Höhe von fast 3 Metern hat. Der Raum wird tatsächlich belegt zu einem Drittel von einem fest installierten Stahlbettgestell, sodass, wenn Sie sich auf 1,50 Meter in der Breite Bild davon machen wollen, sehr, sehr wenig Bewegungsfreiheit für diejenigen besteht, die sich in dieser Zelle befanden oder beziehungsweise auch jetzt noch befinden. Im Großen und Ganzen sind nur die Fenster von innen vergittert worden, um den Glasbruch zu verhindern zum Schutz der Insassen, die dort sind. Und die Heizkörper sind vergittert worden, damit da keine Sachbeschädigung oder so wenig wie möglich Sachbeschädigungen damit stattfinden können, wie eben möglich. Ansonsten ist die Zelle im Originalzustand.
Das bedeutet, dass die Hamann-Zelle auch ganz normal besetzt wird? Und interessiert es denn die Insassen, dass sie in der Hamann-Zelle sind oder waren?
Also die Zelle wird seit 120 Jahren genutzt, 121 Jahren, um genau zu sein, und tatsächlich in der gleichen Form zum Betreuen und Versorgen von Gefangenen. Die Gefangenen, die in die Hamann-Zelle, in die Einsatzzelle kommen, sind Menschen, die tatsächlich aufgrund der Kleinheit der Zelle nicht langfristig dort in Gewahrsam genommen werden können. Meist diejenigen, die betrunken oder drogenbelastet hier in die Zelle kommen und von dem ganzen Prozedere so wenig wie möglich oder so gut wie gar nichts mitbekommen. Demzufolge ist das Interesse der tatsächlichen Insassen in der Zelle 1 an dem Hamann-Fall tendiert gegen null. Die haben da überhaupt gar keine Kenntnis davon. Anders sieht es aus, wenn wir Führungen in dem PG durchführen, indem wir die Hamann-Zelle vorstellen. Das gibt regelmäßig tatsächlich Nachfragen und wir lassen es auch zu, wenn die Menschen es wollen, dass sie einmal die Hamann-Zelle betreten können und wir sie von außen verriegeln, um das Gefühl des Eingesperrtseins zu vermitteln. Und diese Menschen kommen tatsächlich mit einer großen Betroffenheit aus dieser Zelle raus, weil die Zelle geht zum Innenhof raus. Es ist da durchgehend relativ dunkel in der Zelle und die Enge des Raumes regt tatsächlich zum Nachdenken an und der geschichtliche Faktor, hier hat Hamann gesessen, belebt Geist und Fantasie derjenigen, die hier die Führung mitmachen.
Wir haben tatsächlich ja irgendwie gedacht, dass dieser für Hannover historische Ort ja, anders kuratiert ist. Welche Bedeutung hat denn dieser Ort heute für die Polizeiarbeit?
Also für die Polizeiarbeit hier in Hannover ist das Polizeigewahrsam von enormer Relevanz. Wir sind diejenigen, die hier für die zentrale Unterbringung von in Gewahrsam genommenen zuständig sind. Das sind so im Schnitt 3.000 im Jahr. Und wir sind diejenigen, die im Prinzip so betreuen und versorgen können, dass die anderen Dienststellen dadurch enorm entlastet werden.
Und die historische Aufarbeitung dieses Ortes? Also auch wenn Sie gerade von Führung sprechen?
Diese Führungen sind von besonderer Relevanz, weil wir zum einen dadurch die Transparenz darstellen können, dass wir hier hinter tatsächlich sehr imposanten und für manche auch verängstigenden Gebäude nichts tun, was nicht der Öffentlichkeit preisgegeben werden kann. Und zum anderen ist es so, dass viele, die die Führung bei uns mitmachen, eine sehr hohe Affinität zu Hannover und zur Kriminalität haben. Und gerade im letzten Jahr, ist halt jetzt so terminiert, auch an Hamann. Die Aufarbeitung dessen, was wir hier historisch machen können, geht jetzt aber tatsächlich weit über den Hamann-Fall hinaus. Denn das Polizeigewahrsam hat Zeit miterlebt von Kaiserreich und eben auch über die berüchtigten 12 Jahre. Und da muss man auch einfach mal sagen, dann ist hier Polizeigewahrsam, tatsächlich haben ja Sachen stattgefunden, die einen traurig und bedenklich stimmen und die weitergegeben werden müssen und auch ein Teil der Transparenz nach außen sind, dass die Polizei Hannover halt eben nicht nur allzeit ihr Freund und Helfer war, sondern dass hier tatsächlich auch Sachen stattgefunden haben, die den Transportwesen nachher zu den KZs in Miesburg und von da aus weiter nach Bergen-Belsen, die haben hier ihren Anfang genommen. Das machen wir uns regelmäßig in unseren Führungen zur Aufgabe, das auch noch transparent nach draußen zu bringen, um sicherzustellen, dass die Menschen verstehen, dass wir sowas hier nicht wieder brauchen.
Das finde ich sehr spannend, dass das Polizeigewahrsam sich im Verlauf der Geschichte verändert und gewandelt hat, aber trotzdem, sage ich mal, ein Zeuge einer anderen Zeit ist. Also Weimarer Republik, Naziregime, Zweiter Weltkrieg haben Sie angesprochen, Nachkriegszeit und so weiter und so weiter. Und es eben auch heute noch ein sehr relevanter Ort ist für die Polizeiarbeit einerseits und eben aber auch für Hannover. Wie ist das für Sie, hier zu arbeiten?
Also man muss tatsächlich sagen, es ist eine geniale Dienststelle. Also ich bin von meiner Person her und meiner Prägung her sehr geschichtsaffin. Und das ist für mich die lebende Dienststelle, die lebende Geschichte und Historie. So gesehen ist es für mich wie gemacht, diesen Dienstposten inne zu haben. Zu den dicken Fischen möchte ich Folgendes sagen. Klar war hier Fritze Hamann drin und Frau Meinhof hat ja auch kurzfristig eingesessen, nachdem sie in Langenhagen festgenommen worden ist. Aber tatsächlich ist die Arbeit an diesem Ort davon geprägt, dass wir hier tatsächlich mit Menschen umgehen, die an den Rand der sozialen Welt gedrückt worden sind, teilweise nicht aus eigenem Verschulden. Und mit denen hier umzugehen, die zu versorgen, ist eine der Hauptaufgaben, die meine Mitarbeitenden und ich hier tatsächlich durchzuführen haben. Das ist das, was mein Arbeitsbereich neben dem historischen Gebäude und das Wissen um das, was hier passiert ist, deutlich prägt. Also wir sind eine real existierende Polizeidienststelle mit sehr vielen Aktivitäten, mit sehr viel hoher Verantwortung für unsere Insassen, denn Menschen, die hier hinkommen, sind teilweise, wenn sie nicht alkoholisiert sind, doch auch tatsächlich psychisch und sozial angegriffen. Deswegen können wir die Menschen hier nicht einfach einsparen und verwahren, sondern wir müssen Auge darauf haben, dass wir die sachgerecht betreuen und versorgen, bevor wir sie dann nachher entweder vor Gericht führen oder sie wieder in die Stadt Hannover entlassen. Das ist eine hohe Anforderung, die mir und meinen Mitarbeitern sehr viel Spaß macht. Darüber hinaus ist ja auch, das muss ich mal wieder sagen, die erste Dienststelle, die hier in Polizeidirektion Hannover gebaut worden ist und fertiggestellt worden ist. Demzufolge Vorreiter für alle anderen.
Letzte Frage in eigener Sache. Wir haben vorhin über Führung gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer sicherlich Interesse hätten, so eine Führung im Polizeigewahrsam zu machen. Gäbe es denn eine Möglichkeit, vielleicht sogar mit Ihnen?
Natürlich gibt es die Möglichkeit. Ich bin immer gerne bereit, so viel wie möglich an Informationen hier in die Öffentlichkeit rausdringen zu lassen, damit die Menschen in Hannover wissen, was wird hier gemacht. Da ist sehr viel Historie mit bei bei den Führungen, da ist sehr viel polizeiliche Einzeldiensterfahrung mit bei. Und ja, würde ich gerne machen. Sie müssten das allerdings dann über unsere Dezernat Öffentlichkeitsarbeit in Gang bringen. Und die 45 Minuten, die nehme ich mir jederzeit gerne.
Das ist super. Für alle Interessierten, wir haben alle Bedingungen und Informationen und Kontaktdaten in den Shownotes notiert. Also wenn ihr mal das Polizeigewahrsam und die Hamann-Zelle sehen wollt und dabei mit Herrn Krünig auch in die Vergangenheit reisen wollt, dann schaut doch gerne einmal in den Shownotes nach.
Und bitte nicht einfach irgendwie der Polizei schreiben, die machen wichtige Arbeit. Und nur über die Kontaktdaten in den Shownotes kommt ihr direkt an die richtigen Ansprechpersonen.
Gut, dann bleibt uns nur noch eines zu sagen. Vielen Dank, Frau von der Osten, und vielen Dank, Herr Grünig, für Ihre Zeit und dass wir hier im Polizeigewahrsam unsere beiden Sonderfolgen aufnehmen konnten. Das war auch für uns sehr, sehr beeindruckend und ein ganz besonderer Abschluss als Staffelfinale für den Fall Hamann.
Ich sag mal bis bald, aber nur so, dass wir wie jetzt auch direkt wieder aus der Zelle raus dürfen. So, das war es jetzt wirklich mit dem Fall Fritz Hamann. Zumindest hier im Podcast, denn in Hannover ist er dieses Jahr wieder sehr oft Thema.
Er feiert ja sein 100-jähriges Jubiläum und daher sind Medien, aber auch Kunst und Kultur wie immer ordentlich mit dabei.
Aber wir verlassen jetzt Hannover und begeben uns zu einem neuen Fall, der aber einen kuriosen Zusammenhang zu Hamann hat. Was das ist, erfahrt ihr dann in Staffel 2.
Wann fährt unser Zug nach Berlin nochmal?
Ach, gerade nur ein Weilchen. Bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze. Aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste. Und den Rest, den schmeißt er weg. In Hannover an der Leine, rote Reihe Nummer 8, wohnt der Massenmörder Hamann, der schon manchen umgebracht. Hamann hat auch ein Gehilfen, ganz hieß dieser junge Mann. Dieser lockte mit Behagen alle kleinen Jungen an. Da da da, da 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 da, da 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 da. Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Produktion, Moderation und Recherche, Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess, die Agentur Relevant, allen Unterstützern sowie euch, den Hörerinnen und Hörern der ersten Staffel von Mord vor Ort.